Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Gott habe ihn gewählt, um die Kirche ins dritte Jahrtausend zu führen. So hatte es der polnische Primas Wyszynski, dem frisch gewählten Johannes Paul II., prophezeit. Und nicht nur das tat der Pole Karol Wojtyla. 1978 wurde er als erster Nicht-Italiener nach 455 Jahren zum Papst gewählt. Und in seinem Pontifikat, das über ein Vierteljahrhundert dauerte, hat er die katholische Kirche ganz entscheidend geprägt und auch in der Weltpolitik mitgemischt. Welche Grundüberzeugungen er dabei hatte, wie diese von seiner Herkunft bestimmt waren und was die Leitlinien seines Pontifikats waren, darüber möchte ich jetzt mit den Autoren eines neuen Buches sprechen. Johannes Paul II., der Papst, der aus dem Osten kam, heißt es. Eigentlich wollten wir dieses Gespräch live bei der Leipziger Buchmesse führen. Aber weil die nun wegen des Coronavirus abgesagt ist, haben wir uns über eine Studioschaltung zu einer Aufzeichnung zusammengefunden. In Frankfurt sitzt Matthias Drobinski. Er ist Journalist und bei der Süddeutschen Zeitung zuständig für Religionsthemen. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Und in Madrid sitzt Thomas Urban. Er ist ebenfalls für die Süddeutsche Korrespondent und von 1988 bis 2012 war er Korrespondent in Osteuropa. Schön, dass auch die Leitung nach Madrid steht.
Ja, guten Tag.
Herr Urban, prägend war für den jungen Karol Wojtyła sicher der frühe Verlust seiner Mutter. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Küchenpsychologie einsteigen. Trotzdem ist es ja vielleicht ganz interessant zu schauen, ob es da irgendwelche Linien gibt, die sich bis in sein Pontifikat verfolgen lassen. Und eine ganz wichtige Komponente seiner eigenen Frömmigkeit war sicherlich diese starke Beziehung zu Maria, der Mutter Jesu. Sehen Sie da eine Verbindung? Weiß man was über seine Mutterbeziehung?
Er hat selbst über seine Mutter gesagt, sie war eine kranke, verhärmte Frau und hatte nur wenig Zeit für mich. Er war 9 Jahre alt, als die Mutter gestorben ist. Aber seine Marienverehrung ging nicht nur, so denke ich, hervor aus der Trauer über den Verlust der Mutter, dass die Maria, die Mutter Gottes, praktisch die Mutter in seinem Bild, in seiner Vorstellung ersetzt hat, sondern es war auch Familientradition. Schon sein Vater und sein Großvater haben in ihrer Heimat, in der polnischen Kleinstadt Wadowice bei Krakau, Marienprozessionen und Marienwallfahrten angeführt. Es war Familientradition.
Und es war also ein sehr frommes Milieu, war es auch ein bürgerliches Milieu? Wie muss man sich diese Familie vorstellen?
Es war ein kleinbürgerliches Milieu. Der Vater war Soldat bei den kaiserlich und königlich österreichischen Streitkräften. Krakau gehörte ja bis 1918 zu Österreich. Er war ein Zahlmeister, also nicht bei der kämpfenden Truppe. Er war sozusagen ein Beamter in Uniform. Er war ein sehr belesener Mann. Man hat die großen Klassiker der Weltliteratur gelesen, auch die ganzen polnischen Klassiker. Er war aber in dem Sinn kein Intellektueller. Der Großvater war ein einfacher Mann, ein Handwerker. Aber von seinem Vater hat Karol Wojtyła beigebracht bekommen, durch Bildung kommst du weiter. Und das hat er sein ganzes Leben gemacht.
Bevor wir auf den Bildungsweg gucken, Herr Drobinski, würde ich ein bisschen auf die Freunde und Freundinnen schauen, die Wojtyła in seiner Jugend hatte. Da waren viele Juden und Jüdinnen dabei, weil das einfach ja, eine Bevölkerungsgruppe war, die da ganz natürlich mit den Christen und Christinnen zusammenlebte. Ist das etwas, was wir bis ins Pontifikat verfolgen können, dass also diese interreligiöse Offenheit, die man doch bei diesem Papst gesehen hat, sich möglicherweise auch darauf zurückführen lässt?
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die mir auch immer wieder aufgefallen sind. Das eine ist seine Fähigkeit, Freundschaften zu schließen und Freundschaften auch zu halten. Also auch zum Beispiel später zu der Theatergruppe, zu den Mitgliedern da bis ins Pontifikat hinein. Also auch als Papst war völlig klar, das war der Lolek für die. Und auch zu den jüdischen Freundinnen und Freunden gab es bis zum Schluss wirklich auch eine innige Beziehung. Johannes Paul II. War ein begeisterter Fußballspieler, er war Torwart. Und wenn in der jüdischen Mannschaft der Torwart fehlte, war das völlig klar, dass er dahin ging. Das gehörte zum Teil des täglichen Lebens.
Und das war also nicht nur, das sind meine Freunde, mit denen mache ich das, sondern er hat sich auch ganz bewusst gegen Antisemitismus gestellt, der ja durchaus auch in der polnischen Gesellschaft damals schon vorhanden war.
Ja, den gab es. Der war auch immer virulent und das war für ihn völlig klar. Das ist für ihn auch richtig, wirklich hart und klar abzulehnen.
Wobei man da auch darauf hinweisen sollte, dass dies das Erbe des großen polnischen Romantikers Mickiewicz ist, dessen Werk einen großen Einfluss auf den jungen Wojtyla hatte. Mickiewicz hat gesagt, die Juden sind die älteren Brüder der Christen. Und diesen Satz hat Johannes Paul II. Später oft wiederholt.
1986 hat er es in der römischen Synagoge gesagt, also als er richtig da auch eingeladen war und auch ein neues Kapitel der jüdisch-christlichen Beziehungen auch aufgeschlagen hat.
Wenn wir jetzt genau auf diese polnische Literatur kommen, Herr Urban, die war auch ganz entscheidend für den jungen Wojtyła. Er hat sie verschlungen, er hat sich daraus inspiriert. Das war auch das, was er zuerst mal studieren wollte. Also er war gar nicht für die Theologie am Anfang so interessiert, dass er sich also als Priester vorgestellt hätte.
Ja, er hat polnische Literatur und Theaterwissenschaften studiert im ersten Semester. Sein Leitfaden waren die Romantiker und er war inspiriert vom polnischen Messianismus. Das waren Mickiewicz, das waren Słowacki und das waren Norwid. Bei allen Unterschieden, die es zwischen den dreien gab, sie hatten einen Hauptgedanken. Polen war im 19. Jahrhundert, als diese drei lebten, ja geteilt unter den drei Nachbarn, unter Preußen, Russland, Österreich. Und die Idee war, wir sind ein christliches Volk, wir müssen jetzt leiden. Es kommt eines Tages die Erlösung, es wird wieder einen polnischen Staat geben. Dieser Staat wird dann für die Erlösung aller anderen Völker sorgen. Aber wir erreichen diesen Staat nur, indem wir beten und gute Christen sind. Dieser Messianismus hat ihn lange geprägt, auch noch die ersten Jahre als Papst. Aber dann gab es einige Momente, wo man sagen kann, das waren Schlüsselerfahrungen, dass er sich von diesem polnischen Blick auch auf die Religion abgewandt hat und sich geöffnet hat für die Internationalität der Kirche.
Er war ja das dann war auch für die Weltkirche zuständig. Das war vielleicht auch ein Faktor.
Er war auch für die Weltkirche zuständig, aber in den 80er Jahren bis zur Wende 1989-90 hatte einen ganz großen Platz Polen und er hat auch Polen bis zur Wende 89-90 immer wieder bei Besuchen in anderen Ländern als Vorbild angepriesen.
Wenn wir jetzt noch mal aber einen Schritt zurückgehen in seine Studienzeit, da war durchaus auch die polnische Geschichte ein Faktor dafür, dass er sich dann doch für das Priesteramt entschieden hat und für das Studium der Theologie. Das war nämlich unter der deutschen Besatzung, die auch also wirklich am eigenen Leib ganz stark erlebt hat.
Es war ganz sicher seine Erfahrung in der Besatzung. Er hat gesehen Leid, Unrecht. Er wurde Zeuge, wie in seiner unmittelbaren Umgebung immer mehr Leute verschwunden sind, zur Zwangsarbeit ins KZ oder sogar umgebracht worden sind. Dieses Leid, dieses Martyrium seiner Landsleute hat ihn bewegt, Priester zu werden.
Er hat ja auch selber dann im Steinbruch gearbeitet, wurde selber auch dann zur Zwangsarbeit eingezogen. Und hat da auch sehr viel Mystiker gelesen, also Johannes vom Kreuz. Also das war auch sozusagen diese Mischung aus Arbeit, aus Erfahrung der existenziellen Bedrohung auch da und der Lektüre von einer wirklich religiösen Literatur, die heißt, der Glaube kommt aus der Erfahrung, also kommt nicht aus dem intellektuellen Beschäftigen mit irgendetwas, sondern ist die existenzielle Erfahrung des Lebens, kann man sagen, in all seinen Gefährdungen, in all seinen Grenzen, das war bei Johannes von Kreuz auch sehr stark, das hat ihn schon auch dazu gebracht zu sagen, das muss ich machen, obwohl ja alle immer dachten, er wird Schauspieler, da war er begabt, da war er toll, da hielt er die Schauspieltruppe zusammen, aber er entschied sich zur Überraschung vieler anders.
Zunächst nochmal bei der polnischen Geschichte geblieben, nach 1945 dann also die kommunistische Herrschaft. Auch das hat ihn stark geprägt, dass da Kirche eine ganz bestimmte Rolle hatte, überwacht wurde. Das war etwas, was ihn in seiner Gegenüberstellung, auch in seiner Konfrontation mit dem Marxismus auch später ganz entscheidend geprägt hat, oder?
Er hat schon während des Krieges, so schwer das auch war, Klassiker des Sozialismus gelesen. Ihn interessierte nach dem Krieg die Auseinandersetzung mit der Idee des Sozialismus und er hat gesehen, dass die Stalinisten, die nach dem Krieg in Polen die Macht ergriffen hat, diese Idee verraten haben. Es gibt von ihm Aussagen, das bezeugen Zeitzeugen, dass er als junger Kaplan gesagt hat, ich habe nichts gegen die Idee des Sozialismus, die ist dem Christentum in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich und da könnten wir gemeinsame Lösungen finden. Aber das, was jetzt die Kommunisten machen, das ist eine Lüge und das ist ein Verrat an den sozialistischen Ideen.
Herr Drobinski, wenn wir jetzt in seine Anfänge als Seelsorger schauen, dann ist da auffällig, dass er sich mit vielen jungen Menschen sehr eng unterhalten hat, mit denen Skifahrten oder Kanufahrten oder sonst was gemacht hat, dass er also wirklich ein guter Seelsorger war und dass da das Thema Sexualität ihn auch schon beschäftigt hat, weil es vermutlich diese jungen Menschen auch beschäftigt hat. Er hat Ehevorbereitungskurse gemacht und so weiter. Er hat eine erste Schrift über Sexualität geschrieben, die doch noch etwas offener scheint als das, was wir später von ihm als Papst kennen. Also diese sehr strenge Ablehnung von Abtreibung, von Verhütungsmitteln, das mag da schon angelegt sein, trotzdem schien er da noch näher bei den Menschen zu sein, oder?
Ja, ich glaube, er hatte auch später den Eindruck, dass das, was er schreibt, nah bei den Menschen ist, nur die Menschen entfernten sich irgendwann. Ja, man sieht, er war jemand, der sehr gerne einfach mit Menschen auch zusammen war, mit jungen Leuten, auch mit Jüngeren dann oder mit Leuten, die gleichaltrig waren. Also er war überhaupt nicht vergeistigt oder sowas, sondern ein guter Sportler. Er hatte so ein Faltboot, so ein Kajak, mit denen ist er losgezogen. Da haben sie den FB, den polnischen Geheimdienst, immer genarrt. Irgendwie einer fuhr voraus, einer fuhr woanders hin. Also so, dass auch so ein Katz-und-Maus-Spiel, das alles fand er toll, faszinierend, auch die tiefen Gespräche mit Jugendlichen, das war da. Und dann hat er diese Schrift geschrieben, Liebe und Verantwortung, die wurde später ins Deutsche übersetzt. Das weiß der Thomas besser als ich. Der hat gesagt, so in die deutsche Übersetzung, die hat die schlimmsten Stellen entschärft, die im Polnischen drin waren, wo es ganz klar heißt, Liebe, Sexualität ist auch eine Erfüllung. Sie darf, sie soll Spaß machen. Sie
also ist die schlimmsten Stellen im Sinne von die offensten Stellen.
Die offensten Stellen, okay. Ja.
Also in der Ursprungsversion ist die Rede von sexueller Wonne.
Wonne,
und in
genau,
der deutschen
Lust,
Übersetzung also, steht nur Annehmlichkeit.
Oh, das ist schon ja ein Unterschied. Abgeschwächt.
Ja, also sozusagen ein klares Ja zur Lust. Allerdings für ihn, und das war auch immer klar, auch in den anderen, innerhalb der katholisch geschlossenen Ehe. Und da hat er sich, glaube ich, gar nicht verändert. Sondern das hat er auch später dann nochmal verfeinert, kann man fast sagen. Also er hat gesagt, also innerhalb dieser Ehe ist der alte Ehezweck, der so die klassische katholische Theologie propagierte, nämlich die Zeugung gesunden Nachwuchses. Diese Ehe muss offen sein, aber das kann nicht der einzige Zweck sein, sondern der Zweck muss sein, Partnerinnen und Partner aneinander zu binden, eine innige Beziehung zu haben. Er wird ja richtig poetisch, wenn er über Beziehungen schreibt. Und wenn das aber gebrochen wird dadurch, dass es, sagen wir mal, vorehelichen Geschlechtsverkehr gibt oder dass es Sexualität außerhalb der Ehe gibt, dass es Homosexualität gibt. Also alles dies ist im Grunde so ein bisschen auch der Verrat an dieser personalen Liebe. Also das heißt, es ist so beides angelegt in dieser ersten Schrift. Auf der einen Seite diese ganz hohe Bewertung von Sexualität als Wonne, als Ausdruck auch der Persönlichkeit, als Ausdruck auch der Schöpfungsfreude, kann man sagen. Und auf der anderen Seite aber, was ist, wenn das außerhalb ist, dann ist auch genau das im Grunde verraten.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Thomas Urban und Matthias Drobinski über ihre neue Biografie von Papst Johannes Paul II. Das war ein Kirchenhaupt, das ganz entscheidend auch den Gang der Geschichte geprägt hat, vor allem beim Fall der Mauer. Den Anfang muss man natürlich auch hier in seiner Zeit in Polen suchen. Wie groß war denn seine Rolle beim Aufstieg der Gewerkschaft Solidarność, Herr Urban?
Es hätte die Solidarność ohne den Besuch des Papstes 1979 nicht gegeben. Im Herbst 78 wurde er gewählt. Ein halbes Jahr später besucht er seine Heimat. 10 Millionen Menschen, jeder zweite erwachsene Pole, sehen ihn bei den Stationen auf der Reise durch das Land. Die Parteiführung ist entsetzt. Sie hat die Kontrolle verloren. Und ein Jahr später, im August 1980, entsteht die Solidarność, wahrgenommen im Westen übrigens als irgendeine romantische Vereinigung, die man am Anfang gar nicht ernst genommen hat.
Und er hat es mit seinem Netzwerken, was wir vorher schon hatten, er war einfach schnell, kam mit Leuten ins Gespräch, hat sich da Freundschaften geschaffen, politische Verbindungen. Das hat ihm natürlich auch für diese politischen Geschichten genutzt, oder? Zum Beispiel, dass er sich mit Herrn Reagan gut verstanden hat und solche Dinge. Das wird vermutlich auch seinen Einfluss noch vergrößert haben.
Das hat sicherlich eine Rolle gespielt, aber der Papst hat seinen polnischen Landsleuten eine ganz wichtige Botschaft gegeben. Er hat gesagt, organisiert keine Rebellion, wie das eure Tradition war. Die Polen haben sich ja im 19. Jahrhundert und auch im Zweiten Weltkrieg wiederholt erhoben gegen Besatzer, gegen Fremdherrschaft. Das endete immer in Blutvergießen. Sondern der Papst hat die politische Botschaft gegeben, wir erreichen das Ziel nur, nämlich die staatliche Unabhängigkeit und eine Demokratisierung, durchaus im westlichen Sinne Demokratisierung, durch passiven Widerstand. Und das haben die Polen dann befolgt.
Das hat, glaube ich, auch die Kommunistische Partei dramatisch unterschätzt. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, wo er zum Bischof gewählt werden sollte, wo die Kommunisten ja auch so die Illusion hegten, da ist jemand, der kann uns eigentlich gar nicht gefährlich werden, der hat ja auch mal was Gutes über den Kommunismus gesagt und gar nicht begriffen haben, dass die kulturelle Distanz, die er hatte und dieser kulturelle Widerstand, nämlich gegen den Materialismus der kommunistischen Herrscher, also dagegen, der Mensch ist die Summe der Gegebenheiten, die Summe seiner Umstände, der gesagt hat, nein, der Mensch strebt nach Höherem, das reicht nicht, er ist frei, er strebt auch nach dieser Freiheit, dass dagegen im Grunde kein Geheimdienst und niemand ankam. Also das, glaube ich, war auch nochmal so eine Situation, die dann 1979, auf die Kommunistische Partei, der Geheimdienst überhaupt nicht vorbereitet war. Er war darauf vorbereitet, auf eine Gegenideologie zu kommen, die antikommunistisch daherkommt. Aber dass jemand einfach sagt, es gibt was ganz anderes und dieses andere ist stärker als alles das, was ihr da macht, Das hat die, glaube ich, einfach auf dem linken Fuß erwischt.
Und daraus hat er seinen großen Appell eben für die Freiheit, für die Menschenrechte gespeist. Und gleichzeitig hat er aus diesem Denken aber auch diese für uns sehr konservativen Ansichten über das Verbot von Verhütungsmitteln und so weiter genommen. Also Sie schreiben, es sei die gleiche Quelle, der christliche Humanismus und die Lehre von der Personalität. Können Sie uns noch mal kurz erklären, wie das zusammenpasst?
Also ich glaube, dass das, was wir als widersprüchlich an diesem Papst erleben, die Kapitalismuskritik auf der einen Seite, die ja auch dann zunehmend rauskam, er war ja nicht nur ein Kommunismuskritiker, sondern auch gerade nach der Wende scharfer Kapitalismuskritiker, dahinter steckte schon die Vorstellung, dass der Mensch im Grunde über den Materialismus hinausgeht, aufgrund seines Menschseins zu höherem strebt, dazu sich mit aus seiner Sicht Gott zu verbinden, ihm nahe zu kommen, auch durch die Erfahrung, durch die mystische Erfahrung, und dass das alles bedroht wird durch Materialismus, und zwar durch den des Kommunismus als auch durch den des Westens. Und von daher war für ihn beides eine große Gefahr, die des Kommunismus ganz real, indem sie auch Freiheiten begrenzte, indem sie diktatorische Züge aufwies, die kommunistischen Diktaturen des Ostens, aber auch im Westen. Also diese Freizügigkeit, das erschreckte ihn auch. Und da gehörte schon auch das Thema Sexualität, das Thema Konsum rein. Also für ihn war immer die große Gefahr, wenn der Mensch frei ist, einfach Sexualität zu konsumieren und eben das nicht mehr an die Zeugung gebunden ist, dann gibt es für ihn kein Halten mehr. Also dann hat dieser Konsumismus freie Bahn und dann ist die Menschenwürde für ihn gefährdet. Das, was wir auf der einen Seite als dann fundamentalistisch empfunden, war auf der anderen Seite das, was wir als interessanterweise Kommunismus und Kapitalismus kritisch empfinden.
Ganz erstaunlich ist ja, dass dann bei diesen Überlegungen doch der Mensch im Mittelpunkt steht und seine Menschenwürde im Mittelpunkt steht und man den Eindruck hat, das geht völlig verloren im Umgang mit den Missbrauchsskandalen. Im Jahr 2002 begann ja die Enthüllung der großen Missbrauchsskandale. Davor war auch schon genug bekannt, aber da wurde es dann wirklich weltweit klar. Und da hat sich Papst Johannes Paul II. Wirklich, ja, man muss sagen, dumm, fahrlässig, verbrecherisch im Grunde angestellt, weil er die Missbrauchsopfer nicht ernst genommen hat, sondern sich immer auf die Seite seiner Institutionen und seiner Kirche gestellt hat. Wie ist das zu erklären?
Ich glaube, es gibt verschiedene Phasen. In den 80er Jahren gab es auch durchaus einen Optimismus in der Gesamtgesellschaft, sexuelle Gewalt durch Therapie beenden zu können, dadurch, dass man die Leuten ins Gewissen redet und sie mal irgendwo hinversetzt. Also das heißt, da war die Kirche zum Teil auch nicht anders als der Rest der Gesellschaft, der ja zum Teil auch über die Legalisierung von Pädophilie diskutierte. Es gab aber dann eine Phase, wo das auch sehr eindeutig war, dass das nicht stimmt, dass diese Gewalt Kinder dramatisch schädigte. Und da muss man schon sagen, war für diesen Papst die Unversehrtheit der Kirche, also das, was er auch erlebt hatte im Widerstand gegen Kommunismus, im Widerstand gegen den Nationalsozialisten, wir müssen zusammenstehen, wir dürfen keine Lücke lassen. Das führte schon dazu, dass es da ganz furchtbare und dramatische Fehlentscheidungen gab. Also die schlimmste ist, glaube ich, schon die mit dem Gründer der Legionäre Christi, Marcel, wo ziemlich schnell klar war, dass dieser Mann einfach ein Gewalttäter und ein Krimineller ist. Da gab es auch sehr früh glaubwürdige Zeugenaussagen, das alles interessierte den Papst nicht, weil der Mann im Grunde auf der richtigen Seite aus seiner Sicht stand. Das war derjenige, der ihm eine, wenn man so will, religiöse Kampftruppe zur Verfügung stellte, die ganz klar das verkündete, das propagierte, was er auch wollte.
Und die Jugend begeisterte.
Und auch ein Teil der Jugend begeisterte. Es ist ja oft so, dass diese Täter sind ja oft charismatische wie gewalttätige Persönlichkeiten, also beides in einem. Und dafür fehlte ihm völlig das Instrumentarium, muss man leider sagen.
Es gibt aber noch einen pragmatischen Aspekt. Die Frage ist, die auch heute diskutiert wird, was ist an Informationen zu ihm gekommen? Der Papst ist ja mit fortschreitendem Lebensalter krank geworden. Er litt an Parkinson und wir wissen, dass in seinen letzten Lebensjahren nur ein kleiner Teil der Informationen zu ihm gelangte. Er auch an vielen Dingen gar nicht mehr interessiert war, weil er wahrscheinlich in Gedanken schon im Jenseits war. Er war natürlich als Leiter der Kirche und auch als Staatschef hatte er natürlich die Verantwortung. Aber es spricht einiges dafür, dass viele Informationen gar nicht bis zu ihm, bis zu seinem Schreibtisch gekommen sind. Und er hat in der Tat diese ganzen Dinge unterschätzt. Andererseits aber auch zum Teil als Teil einer Kampagne gegen die Kirche gesehen.
Er hat es geschafft, Schuld der Kirche einzugestehen für die Geschichte, für die Shoah, aber auch für andere Vorgänge. Aber im Hinblick auf die Missbrauchsskandale hat er das eigentlich nie so pauschal sagen können für seine Kirche, oder?
Ja, da war er natürlich mitten in der Auseinandersetzung. Also es gibt schon auch immer wieder Zitate, wo er sagt, dass er entsetzt ist und erschüttert. Da sieht man diese Mischung aus. Auf der einen Seite Entsetzen, Hilflosigkeit, Verteidigung. und das Thema unterschätzen.
Wenn wir jetzt auf sein Lebensende schauen, das war ja ein Papst, der wirklich vor den Fernsehkameras gelitten hat, gealtert ist und praktisch vor den Kameras gestorben ist. Warum dieses öffentliche Leiden? War das theologisch begründet im Sinne von, das ist ein mir auferlegtes Amt, das kann ich nicht abgeben? War das das Bild von der leidenden Kirche, das Papst Johannes Paul da mitgetragen hat? War das einfach irgendwie dure Pflichterfüllung, kann man das sagen?
Es war wahrscheinlich von allem etwas. Es gibt ja ein Zitat von ihm. Er sagte, Christus ist auch nicht vom Kreuz herabgestiegen. Ich muss meinen Weg bis zum Ende gehen.
Das klingt ziemlich theologisch begründet.
Ja, also ich glaube auch, er hat das wirklich als Teil seiner Mission gesehen. Als er das Attentat von 1981 überlebte, da hat er schon auch gesagt, das ist Gottes Wille. Also das, was ich hier mache, ist eben nicht nur, sagen wir mal, jetzt im weltlichen Sinne, weil ich eine Karriere vor mir habe oder weil ich die Welt verändern will, sondern tatsächlich hier hat Gott einen Plan mit mir. Und aus dem Plan kann ich nicht einfach aussteigen. Also das war, glaube ich, wirklich zutiefst in ihm drin. Ich mache hier nicht einfach irgendeinen Job, ich mache nicht einfach irgendwas, sondern ich bin das Werkzeug Gottes im Grunde. Und da kann man nicht einfach aussteigen. Und von daher, glaube ich, hat er schon auch dieses, ich quäle mich. Also man hat es ja gesehen, wie dieser starke, virile, sportliche Mann verfiel. Ja, mich hat das schon auch sehr beeindruckt. Es gab Leute, die fühlten sich davon abgestoßen. Aber ja, da ist jemand, der in einer Weise mit Schwäche und Grenzen des Lebens umgeht, das gerade in dieser Gesellschaft, die das ja alles verdrängt und wegschiebt, auch eine ganz wichtige Funktion hat.
Zum Schluss ganz kurz, Sie beide haben Papst Johannes Paul oder noch Wojtyla über seine Karriere hinweg begleitet. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben und sich nochmal ganz besonders auf diese Person gestürzt. Was hat sich verschoben bei Ihnen? Was ist ein Aspekt, den Sie vorher so nicht gesehen haben bei ihm?
Bei mir hat sich im Grunde der allererste Eindruck bestätigt. Ich habe ihn gesehen im Kölner Dom 1978, reiner Zufall. Ich war dort Fremdenführer, habe eine Domführung gemacht. Es war der Besuch einer polnischen Bischofsdelegation, 2 Wochen bevor er Papst wurde. Im Kölner Dom liegt eine deutsche Prinzessin, die polnische Königin, war Rikesa begraben. Ich habe meiner Besuchergruppe davon erzählt. Es stellte sich ein Kardinal dazu und lobte mich danach dafür. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe dann gesehen, es ist Wojtyla. Er hat eine sehr starke Ausstrahlung, eine ganz starke Aura. Gleichzeitig wirkt er sehr warmherzig. Und das habe ich bei den Reisen nach Polen, nach Litauen und in die Ukraine, wo man ihm etwas näher kommen konnte als Berichterstatter, habe ich das bestätigt gesehen.
Herr Drobinski, wie ist das bei Ihnen? Was
ja,
hat sich verändert?
Ich habe ja mich lange in der katholischen Jugendarbeit engagiert oder so als Jugendlicher und da war ja natürlich fast schon das Feindbild, also derjenige, der uns alles das verbieten wollte, was Spaß macht, der irgendwie die Theologen maßregelt, die wir toll fanden, der gegen die Befreiungstheologie vorging. Also alles dies, was an Konflikten ja auch in dem Buch steht, das war das, was uns auch beschäftigte. Und das fing schon als Journalist an, als man sich näher dann mit ihm beschäftigte, also das, was Thomas sagte, auch merkte, was für eine faszinierende Persönlichkeit das ist. Da hat sich das Bild schon auch differenziert oder da ist auch schon was gekommen, wo ich sage, der Mann hat auch heute noch was zu sagen. Also das ist mir auch nochmal beim Schreiben dieses Buches klar geworden. Er ist eben nicht nur einfach der autoritäre, reaktionäre Papst, der den Aufbruch der Kirche verhindert hat. Ja, darunter leidet die katholische Kirche bis heute unter diesen 26 Jahren auch zum Teil Diskursverbot, die es da gab. Aber die Frage, was macht Menschenwürde aus? Und gibt es nicht etwas tatsächlich, das über das, was wir so als Materialismus, als das Nächstliegende sehen, hinausgeht, wonach wir uns doch sehnen und wonach wir streben? Das fand ich schon faszinierend und toll. Und ich glaube, das bleibt auch tatsächlich. Man kann ja immer fragen, die katholische Kirche hat den Heiligen gesprochen. Was ist ein Heiliger? Da kann man sagen, viele Dinge, die er tat, warten auch noch auf eine kritische Aufarbeitung. Da hat unser Buch bei Weitem noch nicht alles geleistet. Aber heilig, sagt sein Nachfolger Papst Franziskus, ist ja jemand, der sozusagen sich volle Kanne seiner Aufgabe stellt, der sich hineinbegibt. Und das hat dieser Papst tatsächlich gemacht.
Vielen Dank, Matthias Drobinski und Thomas Urban, Autoren des Buchs Johannes Paul II., der Papst, der aus dem Osten kam. Es ist bei CH Beck erschienen, 336 Seiten, kosten knapp 25 €.